Ja, also es ist so, dass ja eigentlich dieses geistige Erleben oder der geistige Durchgang im gewissen Sinn in einer Zeitlosigkeit passiert. Ich habe euch das schon ein paar Mal jetzt geschildert, wie das in der Meditation auch sein kann. Du kannst einen unheimlich bewegten Inhalt erleben. Bewegung heißt eigentlich, müsste Zeit sein, aber wenn du das mit der Außenzeit vergleichst, vergeht keine. Die Uhr steht. Die Uhr steht, der Zeiger fällt, fällt mir der Faust wieder ein. Nämlich dann, wenn es ins Geistige geht, die Uhr steht.
Aber es kann auch extrem lang dauern und es kommt doch kurz vor, nicht?
Also ja. Es ist, also du kannst, wenn, je reicher, also gerade zum Beispiel das imaginative Erleben ist, das kann so reich sein, dass du denkst, na, das sind nicht nur Stunden. Erlebe jetzt zum Beispiel die ganze Weltentwicklung, vom alten Saturn bis jetzt zur Erde nur. Dann sind es Äonen. Und du spürst, dass es Äonen sind. Du hast wirklich das Gefühl, du stehst, du erlebst jetzt diese Milliarden von Jahren, wobei unser Jahresbegriff da sinnlos ist. Aber es sind fast unglaubliche Zeiträume, die du miterlebst. Von denen du aber natürlich nur, wenn du das jetzt festhalten willst. Also nehmen wir an, Rudolf Steiner in seiner Geheimwissenschaft im Umriss. Steht ja bewusst im Umriss, weil es ist ein sehr knapper Umriss, aber der ist dicht genug. Aber hinter dem steht auch, ich sage einmal, 10.000 Mal, 100.000 Mal ein reicheres Erlebnis, das er bewusst erleben kann. Das aber nicht in einem ganzen Leben schaffen würde, das nur aufzuschreiben. Die Zeit würde nicht reichen. Und wenn du aber jetzt schaust, wie lange dauert denn das, wenn ich außen mit der Uhr stopp, wie lange brauchst du jetzt wirklich, um das zu erleben? An der Außenzeit gemessen. Zeitlos. Zeitlos. In der Zeit null. Es vergeht keine Zeit äußerlich, obwohl du innerlich Jahre, Milliarden erlebst. Und aber auch dort bequem hin und her spazieren kannst. Also du kannst vorwärts gehen, rückwärts gehen, du kannst dich frei bewegen drinnen. Du hast das, eigentlich immer das Gesamtbild. Daher ist es tatsächlich in gewisser Weise zeitlos, weil du hast immer alles. Du kannst jederzeit zusammenschauen, den Ursprung des alten Saturn mit dem, was aus der alten Venus wird. Du kannst beide Bilder gleichzeitig haben. Und siehst sie trotzdem in Veränderung. Du siehst, wie sich das eine ins andere verändert. Aber das hängt von dir ab, wo du deinen geistigen Blick hinwendest. Du kannst es zusammenschauen. Weil da äußerlich läuft die Zeit halt beinhart ab. Und sie geht immer weiter. Ich kann nicht sagen, ich möchte nur einmal jetzt wissen, wie war das gestern, gehen wir zurück nach gestern. Ja, in der Erinnerung. Die Erinnerung ist so ein Übergang, weil da kommen wir ja schon im Grunde in den Bereich des Ätherleibs hinein. Da beginnt schon, zum Raum wird hier die Zeit, wie es im Passivfall so schön heißt.
Aber die Erinnerung prägt dich aber auch, ne? Das Vergangene.
Ja. Aber
es ist also im Grunde genommen ist in einem Impuls dann doch noch da, ne? Weil es sich ja prägt und
hat. Ja, natürlich. Natürlich. Aber
weiß es.
Aber trotzdem, also im
dass
im
wieder aufholen kann.
Ja. Und es prägt dich und hat dadurch eigentlich auch Einfluss auf das Kommende, ne? Also wie du damit umgehst. Eine Kränkung zum Beispiel kann ich ja pflegen.
Ja, richtig, ja.
Oder was anderes Schönes, aber das nehme ich ja selbstverständlich.
Vergiss wieder, ja, ganz genau.
Das kommt ja dann auf dich an, wie du halt deine Werte halt auch.
Ja, natürlich.
Oder was du sehen möchtest.
Natürlich, ja. Natürlich. Also.
Und auch im Schlafbewusstsein. Manche Dinge weiß man am nächsten Tag und manche. War es der Nachbar, oder wenn der mit dir war, dass du dich dann abgeschmiert hast, oder eben
von,
so eben, und dann so,
ja,
so ganz
geschlafen,
ne? Also,
ja.
Ganz unterschiedlich eigentlich.
Es ist sehr, sehr unterschiedlich, ja. Ich meine, also, dieser, wo wirklich dieser Durchgang jetzt im Kleinen im Bild da ist, den wir im Großen dann nach dem Tod durchmachen bis zur neuen Geburt, was wir eben in jedem Schlaf durchmachen, das kann sogar beim Sekundenschlaf sein. Hm. Also, aber es ist halt, ja, theoretisch könnte es sogar ein ganz großes Panorama auch sein, weil es ist zeitlos. Also es ist, du kannst es in einem Augenblick erleben. Oder Augenblick weniger als ein Augenblick in unserem, weil Augenblick kommt von Augenblinzeln. Was wir als Augenblick bezeichnen, ist im Alltagsleben so eine Zeitspanne von 2-3 Sekunden. Das habe ich eh schon öfter gesagt, das ist das Kurzzeitgedächtnis. Das ist für uns Gleichzeitigkeit. Weil da überschauen wir alles. Aber da im geistigen Erleben, an der äußeren Zeit gemessen, ist im äußeren wirklich null. Ich brauche eine Zeit äußerlich gemessen, um in das Erlebnis hineinzukommen, bis da ist, dann ist es da und dann klingt es schon wieder ab. Im Abklingen aber erst schaffe ich es, zumindest winzige Teile davon festzuhalten, sprich, sie in einen Satz zu formulieren, in einen Begriff zu fassen. Weil wenn das geistige Erlebnis da ist, das ist ja nicht wie unser äußeres Denken, das meistens ja in Worten auch verläuft. So ist es ja nicht, sondern ich habe einfach das Gesamtbild und im Grund, wenn ich es beschreiben will, muss ich es aber in unsere Worte fassen. Das ist nicht in unserer Sprache geschrieben oder gemalt, das ist nicht einmal in unseren Farben gemalt. Also es hat einen eigenen Charakter und um es überhaupt aber fassen zu können, muss ich es übersetzen, gewissermaßen in unsere Sprache, in unsere sinnlichen Bilder, auch symbolisch von mir aus ausgedrückt, aber ich muss es übersetzen. Und das gelingt mir nur mit einem Bruchteil von dem, was ich aber sehr wohl, wenn es entwickelt ist, die geistige Wahrnehmungsfähigkeit sehr wohl, aber bewusst und klar erleben kann. Aber ich kann es eigentlich niemandem erzählen. Ich kann nur angeben, ein paar Splitter davon und den Weg aufzeichnen, bis du vielleicht auch dazu kommst. Und dann kannst du es nur selber erleben, weil dafür gibt es keine Worte. Die Worte gibt es nur für die Splitter, die ich herausgeholt habe und übersetzt habe, sozusagen in die Gedankensprache oder in die äußere Sprache oder in ein sinnliches Bild. Weil letztlich alle Schilderungen muss ich in ein sinnliches Bild übersetzen, sonst und in einer Sprache, sonst kann ich nur pfff machen. Und das wird aber keiner verstehen, was das bedeuten soll. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und das fängt eben schon wirklich da in dem Stadium der Imagination an. Da ist das Übergangsfeld, was von der äußeren Wahrnehmung zur inneren geistigen Wahrnehmung übergeht. Weil die Kräfte, die die Imagination bilden, sind im Grunde dieselben Kräfte, mit denen wir uns unsere Erinnerungsvorstellungen bilden. Also ich habe ein Bild gesehen, Augen zu, jetzt stelle ich mir es vor. Das sind dieselben Kräfte, nur sind sie hier noch sehr stark gebunden ans physische Gehirn, darum sind sie so blass. Weil das Gehirn verdunkelt sie eigentlich, schwächt sie ab. Aber das sind dieselben Kräfte und genauso Fantasievorstellungen. Also das gehört alles da dazu. Erinnerungsvorstellungen, das sind alles Bildekräfte. Also arbeiten tut es mit den Ätherkräften, die eigentlich unseren ganzen Organismus gestalten. Weil unser Organismus aber im Grunde aus dem ganzen Umkreis heraus gestaltet ist und alle kosmischen Kräfte in sich hat, dann können wir uns alles vorstellen. Alles, was irgendwo erscheinen kann, können wir uns vorstellen, was wir in uns haben. Nämlich im Ätherleib, da ist die ganze Tierwelt ist drinnen. Alles. Und wenn es aber Imagination, eine richtige Imagination wird, bei einem normalen Vorstellungsbild, da ist es eben noch nicht so, weil der Ätherleib nicht frei ist, sondern gebunden noch sehr stark ans Physische, da habe ich tatsächlich noch das äußere Zeiterleben. Also eine Vorstellung, wir haben das eh schon ein paar Mal probiert, Augen zu, wie viel sehe ich innerlich wirklich, war nicht so viel. Ich kann vielleicht ein bisschen daran arbeiten und noch einmal hinschauen, wieder Augen zu, mit der Zeit wird es besser. Aber bis ich das Bild innerlich aufbaue, vergeht auch äußerlich Zeit, tatsächlich. Das ist also bei Vorstellung, Erinnerungsbildung, Fantasie ist schon ein Übergang. Die Fantasie hat schon sehr viel Ähnlichkeit mit dem Traumbewusstsein. Traum ist es ja, also es kann sein, irgendwas, ein Stückchen Kreide, fällt runter, das Geräusch löst einen Traum aus. Und der Traum kommt dann vor, das ist ein kriegerisches Geschehen, das über Tage geht, wo Armeen anrücken und was kommt, was alles passiert. Und, und ich erwache aber dann draus, und dass ich erwache, war die Ursache, die Kreide, die runtergefallen ist. Das heißt, der Moment, wo die auffällt, löst den Traum aus, der mir wie Tage vorkommt, und ich höre trotzdem nur als Erwacher das letzte Zipfel vom Geräusch. Das heißt, solche Traumsequenzen verlaufen dann auch in der Zeitlosigkeit äußerlich gemessen. Die Hirnforscher dann immer sehr herumgrübeln, wie das funktionieren kann. Ja, also es wird im Gehirn zurückdatiert oder vorher oder hin und her datiert irgendwie, weil das kann man ja nicht fassen irgendwo, dass das in Zeitlosigkeit passiert. Aber tatsächlich passiert es in Zeitlosigkeit.
Und Drogen können das eigentlich auch, oder?
Natürlich. Oder eben durch geistige Schulung dann komme ich wirklich zur Imagination. Langsam.
Dann nehme ich auch andere Dinge wahr.
Dann fange ich auch andere Dinge an wahrzunehmen. Weil dann kommt jetzt nicht mehr die Wahrnehmung von außen durch die Sinne, sondern von der anderen Seite. Von der geistigen Seite, ja.
Da muss ich eigentlich offen sein und mein Ich, meine Emotionen total runterschlucken, also was nicht wegschlucken,
ja,
oder was
nicht, ja. Also sonst kriege ich jedenfalls kein objektives Bild von der geistigen Außenwelt, sondern nächstens ein verzerrtes Bild von meinen eigenen so Solarseelenkräften, die halt Ungeduld und
was Gott was
Antipathie, das verzerrt alles dann. Also, ja, aber zu dem kommen wir eh noch. Weil das ist einmal die ganz große Schwierigkeit, das zu trennen. Weil ich meine, das Erste natürlich in der Imagination sind tatsächlich die eigenen Seelenkräfte und vor allem die niederen Seelenkräfte. Na, Dante, göttliche Komödie. Es geht an, er verirrt sich da in den düsteren Wald und was kommt? Drei Tiere kommen ihm entgegen. Das Erste ist der gefleckte Panther. Der Panther steht in dem Fall für die oberen Kräfte, der ist sehr, sehr wach. Dann kommt der Löwe, das mittlere, und dann kommt die Wölfin, die steht für die Begierdekräfte, also für die unteren Kräfte. Und das sind Imaginationen, die tatsächlich kommen können. Ich meine, das ist nicht ausgedacht, sondern genau das passiert. Also da ist eine Imagination da, aber ich nehme nicht die geistige Außenwelt wahr, sondern meine eigenen Triebkräfte. Also die Verzerrung des Denkens, des Fühlens, des Wollens. Namentlich, das sind die schlimmsten da, die Verzerrung des Wollens. Das sind die eigentlichen Begierdekräfte. Weil Wille und Begierde hängt zusammen. Also die Begierde ist ja nur ein Wille, der ganz nur im Dienst des Ego und des eigenen Lustgewinns arbeitet. Der Wille, wirklich ein Wille, freier Wille ich agiere im Dienste des ganzen Kosmos, um den weiterzubringen.
Dem zu helfen in einer gewissen Form.
Aber aus Freiheit heraus.
Aus Freiheit heraus und offen für den anderen, was er auch möchte.
Ja, genau. Genau, sie an den Bedürfnissen des anderen zu orientieren, während die Triebkräfte orientieren sich nur den eigenen Bedürfnissen.
Genau.
Und der freie Wille orientiert sich an den Bedürfnissen der anderen, der Welt, das, was um mich herum ist. Aber eben gerade dadurch, dass ich zum Beispiel so wie es der Dante schildert, diese Tiere, die Tiere aus dem Abgrund, ist ja in den Klassenstunden, es wird ja auch geschildert, mit den Tieren aus dem Abgrund und so weiter.
Und in der Zauberflöte.
Ne? Zauberflöte ist es drinnen. Ja. Das ist wichtig, das als erstes zu erleben, weil dann muss ich mal sehen, okay, das sind jetzt meine Beiträge. Wenn ich die reinmische und überall nur mehr Löwen und Panther sozusagen sehe, das ist nicht die geistige Außenwelt, sondern das sind meine Pinkel, die mit herumschleppt. Die muss ich mal erkennen, dann kann ich ihnen sozusagen entkommen. Und der Ausblick wird frei, oder freier zumindest. Wobei das viele Stufen noch hat. Also das ist nicht gleich alles vorbei, bis man da ein ganz objektives Bild kriegt. Aber diese Bilder tauchen eben dann auf, wenn sich der Ätherleib zu lösen beginnt vom physischen Leib. Und dann ist das schon mal ein sehr großer Knackpunkt bei der geistigen Entwicklung, weil in dem Moment, wo der Ätherleib frei ist, habe ich es bereits mit Wirklichkeiten zu tun. Die wirken, diese Kräfte. Das heißt, nicht so wie bei unser normales Gegenstandsbewusstsein ist ja so, dass es nur ein Spiegelbild ist. Und der Bild tut von sich aus, Spiegelbild tut gar nichts. Also ich kann mich selber aufregen, aber der Spiegel aufregt mich nicht. Ich kann das nur abbilden. Also das Spiegelbild tut, ist wirkungslos eigentlich. Das heißt, es ist nur zum Bild, wirklich zum Bild abgeblasst. Aber die Imagination ist mehr als Bild. Sie ist ein wirkliches Bild. Das heißt, sie hat wirkende Kräfte bereits drin. Und daher...
Wirkende Kräfte von einer selber oder von außen?
Naja, zunächst einmal von einem selber, aber dann auch von außen. Die ich dann tatsächlich in den Ätherleib integrieren kann. Das heißt also, die geistigen Wahrnehmungen, die ich dann imaginativ habe, von einer geistigen Außenwelt, die verschärfen den Ätherleib. Diese Kräfte kann ich hereinholen. Können natürlich auch unter Umständen negative Kräfte sein, also ich muss aufpassen. Und ich muss sehr aufpassen, dass ich ja diese Tier Imaginationen, die zeigen mir nämlich dann wirklich auch bereits eine Wirksamkeit. Da spüre ich nämlich erst, was die Triebkräfte wirklich bedeuten. Solange ich ein Spiegelbild habe, sind sie wirkungslos. Ja, du kannst mir lang deine Zähne fletschen. Ich weiß, du kannst mir nichts tun. Unbewusst. Zumindest sagt man sich das. Der Imagination gegenüber wird das schon sehr viel schwieriger. Weil wenn das Bild erscheint, wirkt es auch und tut was mit mir. Und wenn ich es nicht schaffe, das beiseite zu schieben und sozusagen im Zaum zu halten, dann wird es tatsächlich ganz schädlich werden. Also bis nämlich gesundheitliche Probleme, weil ja der Ätherleib mit den Lebenskräften zusammenhängt. Der Ätherleib, das sind die Lebenskräfte, die Bildekräfte.
Also der Zorn, wenn man den von wirklich auslegt zum Beispiel,
ja,
kann er mit dem schädlich sein, und wenn er noch von außen an noch wirkt, dann wird er ja verdoppelt. Dann
ja,
ist es dann noch schwieriger, ihn wirklich in Zaum zu halten.
So ist es. Und jedenfalls ist zumindest diese Wirkung, diese Wirklichkeit dieser Kräfte in der Imagination, spüre ich diese Wirklichkeit.
Genau.
Da kriege ich die ganz bewusst, also kriege ich es mit auf jeden Fall. Ich meine, natürlich, die Wirkung ist da, ob wir es mitkriegen oder nicht, aber da kriege ich es mit. Und daher ist der Schritt von der bloßen Vorstellung zur Imagination, das ist einmal die große Hürde. Weil man kann sich nicht gut vorstellen, weil unser Alltagsbewusstsein ist ja eben sowas von blass und wirkungslos, eben damit wir die Freiheit entwickeln können. Weil das Gegenstandsbewusstsein, das tut mir gar nichts. Das, Ja, ich kann mich natürlich in irgendwelche blöden Gedanken verrennen, das ist schon klar, aber an sich habe ich es nur mit Spiegelbildern zu tun. Die tun nichts. Wenn ich mich blöd richte nach den Spiegelbildern, okay, bin ich selber schuld, aber die Bilder selber tun nichts. Aber da habe ich wirksame Kräfte und der Sprung ist gewaltig und vor allem da sehe ich, hoppla, die sind aber wirklich da. Im Spiegelbild kann ich immer noch sagen, okay, denkt man spielt so, das hat mit mir nichts zu tun, geht mir nichts an. Da kann ich es nicht mehr sagen. Da spüre ich, dass das, was mit mir zu tun hat, das sind meine Kräfte und ich sehe, ja interessanterweise gerade meine Kräfte sehe ich von außen auf mich zukommend in der Imagination.
Meine Kräfte?
Nein, also ich sehe nicht, dass aus mir der Panther herausschlüpft, sondern der bedroht mich von außen. Das sind gerade meine Kräfte. Das ist also ganz typisch, diese Unterregung. Bitte?
Dass mich dieser Impuls eigentlich auch mehr beschäftigt oder bewusst wird. Eigentlich kriege ich das von außen oder das ist mir jetzt nicht klar gewesen. Also.
Nein, ich sehe meine Seelenkräfte von außen auf mich zukommen. Ja, ich sehe nicht, dass ich das ausstrahle, sondern in der Imagination ist es immer das typisch die Umkehrung, die da stattfindet. Meines kommt mir von außen zu, die geistige Außenwelt sehe ich dadurch, dass ich sie hervorbringe. Das ist das völlig Ungewohnte. Das heißt, die Wirklichkeit der geistigen Welt, die ich sehe, die mache ich. Das ist paradox, nicht wahr? Weil da ist immer draußen wirklich ist, was unabhängig von mir da draußen ist. Und meine Kräfte sind drin. Es ist da genau umgekehrt. Das kann zu viel Verwechslungen führen.
Kann man das auch so sagen, dass man ja wirklich die Fehler des anderen schneller erkennt?
Ja.
Aber im Unterbewussten erinnern sie mich aber auf die eigenen.
Ja, ja, absolut. Ne? Absolut. Absolut.
Aber, also. Ja, da kann man sich schon gut vorstellen, weil ständig, wenn jemand so herumnördelt, es gibt so Menschen, die haben
ja.
In Wirklichkeit spricht er sich selber immer nur aus.
Ja, er sieht in den anderen eigentlich immer die eigenen Fehler. Ja. Das ist nämlich das Interessante. Das ist also das die. Das ist genau das Problem, das er eigentlich hat. Gar nicht der, sondern er selber.
Das ist nur bei den anderen.
Der ist so besser. Weil der spricht genau meinen Mangel an halt irgendwie. Oder der rührt daran und das projiziert in ihn hinein. Also auch da ist es eigentlich, ich sehe meins von außen. Der kann das bis zu einem gewissen Grad sogar erwachen für die eigenen Fehler sein, wenn ich endlich einmal erkenne, nein, das ist nicht er, das bin ich selber. Und in der reinen Imagination ist das einfach ganz stark, also meins kommt von außen. Und wenn ich jetzt einen Engel sehe, er kommt aus mir. Ich schaffe ihn in gewisser Weise. Weil das Ich, das ist der Weitersprung, das ist eben die ganze geistige Welt. Im Ich ist die ganze, potenziell zumindest, die ganze geistige Welt drinnen. Alles. Das heißt, ich kann einen Engel nicht anders erleben, als dass ich ihn erschaffe.
Ich erschaffe den Engel.
Ja. Oder umgekehrt, die ganzen Engelhierarchien erschaffen mich. Die zweite Seite ist, ich kann nur empfehlen den Johannes Gottus Ergener, der beschreibt es wunderbar. Der Engel ist da, weil ich ihn schaffe. Der Engel ist da, weil ich ihn denke, so schreibt das eigentlich. Und ich bin da, weil mich der Engel denkt. Das können wir auf beides zusammenstehen. Weil sonst denkt man sich noch, wir haben uns die Engel ausgedacht. Da wird jeder Materialist so, ja, das habe ich dir ja eh schon immer gesagt. Aber da sieht er die zweite Seite nicht.
Engel kommt mit dir zur Welt eigentlich und beschützt dich, wenn man nochmal so genau.
Ja.
Sondern dadurch erschafft er dich, wenn du offen bist für seine Weisheit, weil der hat seine eine höhere Ebene.
Ist eine höhere Ebene, richtig, ja.
Und wenn du offen bist für das Kind und oder das Kind schon, dann kann sie Impulse wahrnehmen und ist dann auch folgsamer.
So ist es, ja. Nein, es ist eben so, ich kann den Engel in dem Moment wahrnehmen, wo ich mich auf diese Ebene nämlich erheben kann. Das heißt, wenn ich das Bild des Engels schaffen kann und sozusagen sein Ding, das weiß ich nicht. Wenn ich nur auf meinem Niveau bleibe, vorher taucht er nicht auf. Ich muss so weit sein, dass ich seine Kräfte vor mich hinstellen kann. Das heißt, ich muss sie durch mein Ich hereinholen. Dadurch mache ich ihn sichtbar. Oder erlebbar. Es ist sehr schwierig. Also
oder ich kann auch mal etwas erzählen, was meine Kinder auch machen. Wenn du das schon wieder erzählt hast, erzählst du einen Schmutzengel und dann hört man, als ob wir das nicht umräumen. Mir passt es nicht so laut, als wenigstens ein Schmutzengel. Ne? Und wenn am besten noch lauter schreibt sie. Ne? Also, dass man die so selbst sich erkennt, dass man einen Fehler begangen hat. Man gibt es nicht zu, aber durch diese höhere Wesen ist man milder zu sich selber.
Eben. Ja, richtig. Und es ist ja so, vielleicht, das nur zur Verdeutlichung. Also ich schaffe den Engel in gewisser Weise. Ja. Aber ich habe keine Willkür darin, wie der erscheint. Ich muss es tun. Aber es ist so, wie wenn ich sage, da ist nichts jetzt auf der Leinwand drauf. Ich fange an zu malen. Aber es ist von vornherein klar. Und zwar nicht mir, aber im Malen taucht immer mehr genau dieses Bild auf, das sozusagen unsichtbar da ist. Ich male nicht aus meiner Willkür heraus. Ich muss aktiv sein, ich muss malen, aber was ich male, bestimmt sich selbst. Das heißt, der Pinsel führt sich selbst.
Der Pinsel
führt sich selbst.
Ist geführt von Engel und Dick.
Genau, der Engel, den ich sozusagen porträtiere, der malt sich durch meine Aktivität. So als Bild genommen, also kennt man das, das ist sehr schwierig. Also man sieht, man muss unser normales Alltagsdenken da mal ein bisschen beiseite schieben, weil für das ist das alles paradox. Aber es ist wirklich so, wie wenn das Bild unsichtbar da wäre und ich bin aktiv, aber führen lasse ich mich durch das Bild, das ich malen will. Aber ich muss es tun. Sonst erscheint es
immer. Eine Vorstellung muss ich auch haben. Wenn ich sage, ich will eigentlich nur einen Punkt machen, dann ist auch kein Ding.
Naja, ich muss eine Beziehung zu dem speziellen Wesen haben. Weil jetzt im Geistigen, wenn ich jetzt schon vorher wüsste, wie das ausschauen soll, dann habe ich schon das Bild. Ich habe es eben vorher nicht, ich weiß, wer bringt. Aber ich habe dieses geistige Wesen, das wirkt auf mich. Ich weiß vorher nicht, weil Vorstellung gibt es auf der Ebene nicht mehr, der Imagination. Entweder ist die Imagination da oder nichts. Also ich habe nicht, dass ich mir vorstelle vorher, wie die Imagination ausschauen wird. Sondern sie ist im Malen da.
Ja.
Und mich führt, könnte man sagen, jetzt zum Beispiel der Engel, den ich male, oder was immer für ein geistiges Wesen ist. Aber trotzdem, ich muss es tun. Das ist, es hängt damit zusammen, dass das Ganze eigentlich von da oben ausgeht. Weil da diese drei Erkenntnisarten hängen eigentlich sehr eng zusammen. Beim Steiner am Anfang spricht er, also in den philosophischen Schriften, ja eigentlich überhaupt nur von der Intuition im Wesentlichen, ganz am Anfang. Da sind die Stufen drinnen, es geht eigentlich von da aus, aber da wird zuerst das Bild fassbar. Also das gliedert sich auf in verschiedene Stufen, aber eigentlich die Wesensbegegnung, da sind die Wesen drinnen. Da ist das Ich, das sind die ganzen geistigen Wesen. Die kann ich nur intuitiv erfassen. Das ist in einem Augenblick und jetzt ist es da. Ich fange es zu verstehen und zu begreifen. Das ist der Erzengel Michael, mit dem ich es zu tun habe. Und dann kommt das Bild, die Imagination. eigentlich. Jetzt ist nur die Frage, was wird zuerst bewusst? Es kann sein, dass da die Intuition kommt, auch die Inspiration, die ist mir aber auch noch nicht bewusst, sondern bewusst wird mir erst die Imagination. Die ist jetzt im geistigen Bewusstsein. Das ist schwierig.
Also da ist es so wichtig, was man eigentlich intuitiv wirklich auch weiterführen möchte.
Ja.
Aber wenn eine Intuition da ist, bin ich ja auch mit dem Ich-Bewusstsein, wie will ich jetzt, was ich jetzt am Zurnraum und das nochmal pflegen, den Zurn, was ich schon vor 10 Jahren auch schon gehabt habe, oder bin ich offen für was Neues?
So ist es,
was,
ja.
Was der Alltag so ist und sehe das
die Intuition, man muss ja dazu sagen, dass die nicht, also weit mehr ist, oder als was man im Alltag unter Intuition versteht. Da versteht man einen Einfall, der da ist, wo ich sage, das ist richtig, in vielen Fällen passt es auch, aber eigentlich weiß ich nicht, wieso und warum. Wirkliche Intuition heißt, dass ich das aber genau weiß und genau den Zusammenhang durchschaue. Indem ich eben wirklich ganz bewusst, also wenn es wirklich vollbewusste Intuition ist, eins werde mit dem anderen Wesen, dann ist der Engel und ich sind eins. Ja, wie schaut es der Meister Eckhart? Gott und ich sind eins im Erkennen.
Gott und ich
sind eins im Erkennen.
In der Liebe eins, weil die Liebe ja alles umfasst eigentlich.
Ja.
Aber es gibt es im Negativen natürlich auch, wie wir es gesehen haben beim Teufel.
Ja, ja,
und,
natürlich.
Und wie er ihm beim Fechten geholfen hat, aber zustechen hat müssen der Mensch.
Ja, ja, genau.
Also das ist gewaltig, dieses
Bild. Ja, das war ja,
ja.
Toll, ja.
Ja, ja.
Das gibt es beim Negativen genauso.
Gibt es beim Negativen genauso, richtig. Also Intuition fragt einmal nicht prinzipiell, welche Art von geistigen Wesen das ist, ob das obere oder untere sind. Ja. Ist keine Frage und es ist auch durchaus eben sehr wichtig, rechtzeitig auch die Widersacher zu erkennen. Also, weil wenn man die verschlauft, dann wird es sehr gefährlich. Vor allem, weil sie die ja nicht immer dann in die hässlichen Bilder kleiden. Dazu muss man es erst bringen, dass es in ihrer wahren Gestalt sozusagen offenbaren. Also in der Regel sind sie sehr verführerisch oder sehr, sehr machtvoll zumindest, also sehr erhaben. Also arimanische Wesenheit, die strahlt einfach eine unheimliche Macht, eine unheimliche Intelligenz, eine Souveränität aus. Und der überzeugt mit seinem Auftreten. Der präsentiert sich nicht als natürliche. So irgendwas, gar nicht. Sondern der zeigt einfach überragende Intelligenz für Persönlichkeit, wenn man so sagen will. Und das hat was sehr Anziehendes. Nichts Abstoßendes zunächst. Na, der Luzifer ist sowieso der schöne Lichtbringer. Also das ist die schönsten Engel sind immer die Luziferischen, die leicht nicht entgegen.
Den Werte muss man eigentlich dann selber eigentlich dementsprechend wirklich verankert haben, dass man nicht irgendwie anfällig für
Begegnungen ist. Ja, ja, eben, und da ist sehr wichtig eben da die Begegnung mit den Tieren sozusagen, die aus einem kommen, aber eigentlich in der Imagination auf einen zukommen. Das ist, wenn man das verschlauft, die Begegnung oder drüber huscht, dann haben es die Widersacher unheimlich leicht, da reinzukommen. Weil die kommen dann die schönsten Gestalten mit nach und eigentlich müssten die durch die Tiere dann schon hinten durchschauen, die ganzen Widersacher, weil die sind ja das, die antreiben, die sind eigentlich diese Linken. Aber wenn ich die schon übersehen habe, dann kann sich der Luzifer schön präsentieren und der Ariman sehr klar und mächtig und weise, gescheit halt, hochintelligent, weil der Ariman hat immer den bestechenden Intellekt. Ich meine, darum fällt halt alles darauf rein, weil der kann das klar, logisch begründen, beweisen und so, dass es sozusagen zum Heile der Menschheit ist.
Ja,
aber halt leider nur zum physischen Heil. Ich meine, er will nicht die Menschheit zerstören, das will er gar nicht. Er will sie nur eigentlich das irdisch-physische Paradies machen. Also man braucht nicht glauben, dass der Ahriman jetzt der ist, der alles zerstört. Überhaupt nicht. Er zerstört nur unseren Zugang zum Geistigen.
Er probiert einen.
Aber er hat vor, die Welt zum irdischen Paradies zu machen. Also das heißt, Wohlstand für alle, Glück für alle, Krankheiten bekämpfen, alles wunderbar, Leben verlängern bis irgendwo hin. Das heißt, nicht mehr durch den Tod durchgehen, nicht mehr durch die geistige Welt durchgehen.
Entwicklung dann aus.
Dann ist die Entwicklung aus. Aber die Mehrheit wird sich dabei unheimlich wohlfühlen. Jeder Wunsch wird erfüllt. Arbeiten muss man immer, das macht die Technik, das ist eh klar. Wozu? Was begehrst du, was willst du, es wird erfüllt. Also das ist durchaus eine Zukunftsperspektive, auf die der Ahriman hinsteuert. Und wir sind auf dem Weg dorthin und dort wird vieles in die Richtung kommen. Also, ja, also Imagination, da habe ich es aber wirklich schon mit Wirklichkeiten zu tun. Also das heißt, man muss auch sehen, in dem Moment, wo ich auf die Ebene der geistigen Wahrnehmung, der imaginativen Wahrnehmung komme, arbeite ich bereits mit wirklichen Kräften, nicht mehr mit bloßen Spiegelbildern. Und die haben eine Wirkung für mich, aber auch für die Umgebung. Also das ist jetzt kein Grund zurückzuschrecken davor, aber man muss sich bewusst sein, dass man Verantwortung hat und eben, dass man sich auch diesen Tieren zum Beispiel stellt, also dass man erkennt hat, die negativen Kräfte oder die Kräfte, die nach unten ziehen, die in mir drinnen sind. Weil wenn ich dann die Kräfte erwechseln mag, sind die eben auch Wirklichkeiten. Und wenn ich die nicht erkenne, wirken sie eben. Und ich verstärke sie sogar noch, also weil durch die geistige Schulung meine diese Kräfte verstärkt, dass ich überhaupt bis zur Imagination komme, dann werden aber auch diese Kräfte verstärkt. Es werden immer alle verstärkt, wenn ich nicht aufpasse zumindest.
Und das ist so wichtig, dass du schon dich kennst und deine Werte dir bewusst sind,
ja,
nach denen leben
möchtest. Ja, da musst du, richtig, das muss wirklich sehr bewusst sein und da hilft eben nicht mehr, einfach nur traditionellen Werten zu folgen, weil man es so tut, das ist viel zu schwach. Das wird weggefegt. Ich muss es wollen. Ich. Als Individuum. Von mir aus gegen den Rest der Welt. Weil ich sehe, das ist richtig. Und die anderen irren. Und mein Gott, wie viel ist nämlich schon auch ja wirklich in der Welt passiert, ein Unheil durch an sich scheinbar gute Moralvorschriften, die aber so eingesetzt worden sind, das zum Verderben der Menschheit. Weil wie viel hat die Kirche nicht am Kerbholz oder andere auch? Wie viel haben nicht die idealistischsten Unternehmungen, die dann enden in dem, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Und in dem endet es dann. Weil alle, die halt nicht in das Bild passen, dann irgendwie, die müssen dann weg letztlich. Es geht so schnell. Es ist brandgefährlich im Grunde.
Die Wertestellung, dass es nicht nur mir gut tut, sondern anderen muss eigentlich wirklich klein auf.
Und ich muss den anderen nämlich als Individualität akzeptieren, der vielleicht ganz anders ist als ich. Das ist der Punkt. Weil die ganzen wo Ideologien oder auch manche Idealismen oder was sind, das hat bestimmte Vorstellungen, wie die Welt gut sein muss. Und alles, was dem nicht folgt, weg. Das sind die Bösen. Ich meine, bei den besten Sachen kann das sein. Nimm nur jetzt die Bewegung Fridays for Future oder was das Ding. Klimaschutz, das Thema, Klimareligion. Da ist was dran natürlich, aber es ist eine totale Einseitigkeit. Und alle, die sagen, na, Da gäbe es aber nur ein paar Dinge zu hinterfragen dazu. Das sind, werden moralisch verdammt, im Grunde. Und damit, damit ist das Tür und Tor geöffnet für einen Herrn Lademann, der drinnen ist, der drin steckt. Und im Hintergrund sind die Fäden, die an dem Ganzen profitieren. Nur das ist die große Gefahr, dass solche Bewegungen, dann, die eigentlich aus einem totalen Idealismus entstehen, von ganz anderen Leuten missbraucht werden. Und nur, weil da geht es ja um Geldsummen, die man sich kaum vorstellen kann. Weil mit den ganzen CO2-Zertifikathandel und diese Dinge, also da werden Unmengen verdient. Und darum wird das gefördert, da steckt der Herr Alemann da dahinter. Und der eigentlich richtige Idee, eine ganz idealistische Idee, die aber dann in die Einseitigkeit sehr leicht reinkommt. Das ist bei vielen Dingen der Fall. Muss man verdammt aufpassen. Ja. Gerade die arimanischen Kräfte oder auch die luziferischen, die werden sie nie als was Böses präsentieren. Das sind die Ersten, die auf die Moral pochen. Das sind die Ersten, die darauf pochen und mit dem Zeigefinger kommen.
Weil man ja auch oft, was man wirklich ablehnt oder sagt, das musst du tun, ist ja der Mensch geneigt, der da mag es gerade, da muss was dran, das lockt
eigentlich. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Also.
Ja, es ist. Es ist. Da muss man sehr aufpassen, aber das sind natürlich Dinge, die man auf der Ebene wirklich durchschauen lernen muss. Also sonst wird es gefährlich. Also dass man wirklich erkennt mehr, aber dazu erreicht natürlich die Stufe der Imagination noch nicht, weil da habe ich einmal das Bild. Und ich weiß eigentlich zunächst einmal noch nicht, was das Bild ist, was es wirklich bedeutet. Das ist das Problem. Also auch wenn es jetzt eine Engelgestalt, wobei Engelgestalt ist ja jetzt schon wieder unsere Übersetzung in ein sinnliches Bild im Grunde. Also wie es jetzt auf einer Engelkarte oder wo mal das, ich meine, in der wirklichen Imagination schaut es ja nicht so aus. Sondern es ist ein rein seelisches Erlebnis, das ich in ein Bild übersetzen muss. Das Bild ist stimmig, natürlich. Also die Engeldarstellungen sind richtig. Aber so erscheint er nicht. Wir brauchen nicht, weil dann wäre es eigentlich wie eine sinnliche Erscheinung und das ist es nicht. Ein Engel ist keine sinnliche Erscheinung. Es ist eine übersinnliche Erscheinung. Aber um überhaupt sie darstellen zu können, muss es in ein sinnliches Bild übersetzen. Und dann ist es ein stimmiges Bild. Aber es ist im Grunde ein symbolisches Bild. Das heißt, es ist eine Menschengestalt, weil der Engel, was mit dem Menschen Gottes, oder wenn es wirklich die Hierarchie der Engel ist, mit dem Menschen zu tun hat, aber er hat was darüber hinausgeht, also mit den Flügeln und so weiter, weil er hat trotzdem Arme auch. Aber die Flügel, die haben eine sehr starke geistige Bedeutung, weil eigentlich zum Beispiel, wenn wir unsere Hände sind Denkorgane, ganz stark. Mit den Händen denken wir unser Schicksal.
Mit den Händen
denken wir unser Schicksal. Die ganzen Bewegungen, die wir machen, selbst wenn es äußere Bewegungen sind, wir denken ununterbrochen unser Schicksal. Das heißt, das macht der Engel. Jetzt nimmt er Blut für diese Bewegungen, die dauernd sind, und kommen die Flügel raus. Das ist ein passendes Bild dafür.
Also der Engel irgendwie auch in mir.
Ja, es ist trotzdem ist ein eigenständiges geistiges Wesen, aber es ist eben der Engel, der mit mir zusammenhängt, der meine Inkarnationen überschaut, der daher auch mein Schicksal führt und mich begleitet und mir sagt, einflüstert, ohne dass es sehr, da rutscht jetzt endlich auf der Bananenschale aus, du brauchst es. Du brauchst jetzt einen Gipsachsen, weil du rennst viel zu viel sinnlos in der Welt herum. Wenn du das nicht anders kapierst, bitte rutscht das jetzt endlich einmal aus, bevor was Schlimmes passiert.
Dass du zum Nachdenken kommst.
Weil von selber gibt es keine Ruhe. Ich habe das eh schon 10-mal gesagt, sozusagen. Gib eine Ruhe. Also jetzt muss ich ein bisschen.
Die Autobahn, wo du fährst, ist nicht ideal.
Das ist nicht ideal, du fährst völlig in die falsche Richtung.
Jetzt ist die Frage mir aufgekommen, heißt es ja immer, das Schicksal liegt in den Füßen. Oder ist
natürlich auch, ja, egal? Natürlich auch. Die Füße tragen uns zu dem Ort hin. Ja. Das ist richtig, aber es zu denken, das sind vor allem die Arme. Es auszuführen, dann hat es ja viel mit den Füßen zu tun. Aber das Schicksal zu denken hat sehr stark mit den Armen zu tun. Der Herr Rudolf Steiner schildert das öfters. Wenn er so Anregungen gekriegt hat, wo ihm dann klar geworden ist, wer war der früher in einer früheren Inkarnation? Das hängt sehr oft mit den Händen, mit den Bewegungen. Oft an dem erkennt man es. Nicht, was er jetzt philosophisch sagt oder so, das ist weniger wichtig, aber so gewisse Eigenarten, wie die freie, offen verhalten, Botschaft geschickt. Das ist irgendwann gibt die Bewegung so ein Ding und dann läuft so irgendein Bild einmal auf. Also das liegt sehr stark darin.
Ja,
aber wir schaffen unser Schicksal ja durch unser Handeln. Mit dem hat es zu tun.
Und bei den Kindern, bei den kleineren Kindern, sagt er ja wieder, und das stimmt, das habe ich aber ganz, ganz deutlich erlebt, von rückwärts anschauen, wie das Kind geht.
Ja, ja.
Und darum bin ich immer auf die Füße so konzentriert.
Ja, ja, ja.
Gar nicht sehr auf die Hände.
Ja.
Klar, da wirken sich schon also Fähigkeiten und Talente und so auch aus, aber in den Händen, das da das Große.
Ja, dort wird es gedacht. Ich meine, wie gesagt, der realisiert jetzt, das ist sowieso das Ganze. Also natürlich liegt in der Beobachtung des Schrittes, der Haltung, und da liegt sehr viel drinnen. Und man weiß, jeder Mensch hat seinen charakteristischen Gang. Also wenn ein Hauswerk kommt, du kennst jetzt sofort
von
den
hinten
Schritt.
Noch.
Von hinten? Ja.
Ja, von rückwärts.
Ja. Ja, aber selbst wenn du nur die Schritte hörst, also gar nicht siehst, dann erkennst du sofort eigentlich, wenn du den Menschen kennst.
Aber man geht doch auch noch nicht dann Emotionen. Ich gehe anders, wenn ich krank bin oder wenn ich müde bin oder wenn ich traurig bin.
Also natürlich, aber trotzdem bleibt da was ganz individuell charakteristisch ist, und egal ob ich jetzt zornig wird oder sonst wie bin, ein gewisser Rhythmus, eine gewisse Melodie fast, kann man sagen, eine gewisse Art, man merkt es, wie fester aufsetzt oder sonst wie. Es ist wahnsinnig schwer, das zu analysieren, aber man hat es in einem Erleben eigentlich irgendwo drinnen. Ja, also wie gesagt, jetzt diese Imaginationen müssen aber durch die Inspiration jetzt wirklich erst erfasst werden, was ist das überhaupt. Das Bild sagt mir noch nichts. Das ist da geht es uns so ein bisschen ewig bei der kümischen Hochzeit, ihr könnt euch erinnern, die ganzen Bilder der Filme haben gesagt, so ist es halt jetzt einmal das Bild. Und ich habe bewusst gesagt, grübeln wir jetzt gar nicht, was es bedeutet. Es geht einmal nur um die Imagination, weil die da ohnehin in ein sinnliches Bild natürlich übersetzt ist, sonst hätte man es nicht niederschreiben können. Aber es einfach einmal als Imagination stehen zu lassen, weil es bringt nichts jetzt, mit dem äußeren Verstand darüber zu grübeln. Das bringt überhaupt nichts. Da zerstöre ich nur die Imagination, das ist das Einzige, was passiert. Wenn ich anfange, mit dem Verstand zu denken, ist die Imagination weg. Aber die nächste Stufe ist die Inspiration. Ein Weg, rein zur Inspiration zu kommen, wäre, dass ich das Bild einmal ganz aus meinem Bewusstsein wegbringe. Das heißt, das, was ich da gemalt habe, was ich male, das ganz weg. Aber die Tätigkeit halte ich fest. Das heißt nicht das Bild ist weg. Also wie wenn ich es in der Luft malen würde, aber genau dieselben Pinselstriche und mich jetzt konzentriere nicht auf das, was erscheint auf der Leinwand, sondern auf meine Tätigkeit. Die Tätigkeit des Malens, des Bildens. Dann komme ich in die Inspiration hinein. Dann achte ich jetzt viel mehr darauf, was, wo, wie hängt das zusammen, die Bewegung, ah, die führt jetzt da hin. Ah, jetzt geht das, jetzt dies. Aha. Die Zusammenhänge. Also jetzt versucht es zu veranschaulichen ein bisschen, aber also da schaue ich sozusagen aufs Malen, auf meine eigene Tätigkeit und blende das Bild aus. Also das heißt, geistige Wahrnehmung heißt einmal, sinnliche Wahrnehmung ausschalten ist das Erste. Dann ist eine Chance, dass ich vom inneren Vorstellungsbild durch entsprechende meditative Übungen das verstärke, dass ich den Ätherleib loslösen kann, dann komme ich langsam zur Imagination. Also das Bild wird immer dichter, immer lebendiger und es wird schließlich ein Bild, das seinen Impuls von der anderen Seite kriegt. Das heißt, der Engel sagt mir, wie ich malen soll. Aber ich muss es tun, aber was erscheint, ist er, nicht meine Willkür. So wie von außen es auch nicht meine Willkür ist, wie die Dinge ausschauen. Bei der Inspiration das Bild weg, nur mehr die Tätigkeit betrachten. Und in der Intuition, ja, da schaffe ich eigentlich auch die Tätigkeit weg. Es bleibt im Grunde gar nichts mehr über. Nichts mehr, Leere. In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Und dann begegne ich dem geistigen Wesen von innen her. Ich bin es. Oder das geistige Wesen ist mit mir identisch in dem Moment des Erlebens. Es gibt keine Trennung mehr. Da ist also völlig weg das, was wir sonst immer haben, Subjekt-Objekt. Also die Spaltung. Ich schaue irgendwas an. Ich stelle mich wo gegenüber. Ich sehe das. Bei der Intuition bin ich das andere Wesen. Oder dieses Wesen.
Bin ich das andere
Wesen? Ja. Ich erlebe es von innen. Da gibt es keine Trennung. Wir stehen einander nicht gegenüber, sondern wir sind ineinander. Ich in dir und du in mir. Kannst du es von beiden Seiten betrachten. Da ist die Trennung, das heißt ein von innen erleben. Vom Inneren des Wesens her erleben. Nicht das von außen betrachten. Imagination wäre halt von außen betrachten. Ich stehe dem geistigen Wesen gegenüber, es offenbart sich mir in einem bestimmten Bild. In der Inspiration geht das Bild jetzt mehr zurück fürs erste einmal, aber es spricht zu mir, könnte man sagen, in der Inspiration. Das heißt, ich verstehe etwas, was aus dem Inneren des Wesens kommt, es spricht sich aus. In der Intuition schlüpfe ich ganz hinein. Und die erste Intuition, die wir haben können und haben müssen, die eigentlich das Urbild jeder Intuition ist, ist die Intuition des eigenen Wesens, nämlich des eigenen Ich. Nicht des Spiegelbilds, was wir im Alltag haben, sondern des wirklichen Ich. Dass ich in der Intuition in mein eigenes Wesen sozusagen bewusst hineinschlüpfe. Und das bewusst von innen her erfahre, das ist die Grundsituation sozusagen. Weil wir wissen ja im Alltag sehen nichts, gar nichts von unserem Ich. Nichts. Weil dann wird man wissen, unser ganzer Schicksal ist weg und das alles wird man wissen. Das steckt drin. Also ist alles nicht wichtig, was unser Ego ausmacht, geboren haben. So und so von den und den Eltern in dem Land, in die und die Schule gegangen, den und den Erfolg im Leben gehabt, das ist, und mit dem Ich, das sind Äußerlichkeiten. Das Ich kann seine Aufgabe, eine große geistige Aufgabe erfüllen, das vielleicht Straßenkehrer, das kann dieselbe Aufgabe erfüllen, wenn es Präsident der Republik sowieso ist. Das kann es unter verschiedensten Bedingungen. Und im einen Fall ist die eine besser, im anderen Fall die andere. Ich meine, ein großer Eingeweihter, wie arbeitet der? Der ist fast nie irgendein Mensch, der in der Öffentlichkeit bekannt ist. Irgendwie, das ist völlig unscheinbar. Er geht nur mal einen anderen vorbei und wechselt zwei Worte mit dem. Und das ist ein Schicksalsentscheidend für den. Das stellt sich dann 20 Jahre später heraus. So passiert das, weil der sein Wesen erkennt und weiß, was der für ein Wort braucht. Der den anderen zu seiner individuellen Lebensaufgabe aufweckt, die der sich mitgebracht hat. Das ist nicht irgendwie, dass der ihn manipulieren wird. Er gibt den nur gern Anstoß. Das kann man oft, wenn man Biografien sich ausschaut, sieht man oft, dass jemand irgendwann irgendwas eigentlich ganz Unscheinbares gehört hat und das irgendwie lässt ihm das nicht los. Irgendwie sucht er nach dem, man denkt sich, wieso, warum, woher? Und das bringt ihn dann vielleicht zu ganz bahnbrechenden Dingen. Also, so gehen meistens die geistigen Wirkungen in der Welt. Das ist also ganz selten, das war eben speziell die Aufgabe bei Rudolf Steiner, so in die Öffentlichkeit auch zu treten. Das ist ja absolut nicht der Normalfall. Also da ging es nur darum, dass das ja wirklich eben diese Fähigkeiten langsam einmal in die Menschheit bewusst kommen sollten. Und zwar in einem breiten Ding, nicht einfach in einem abgeschlossenen Geheimzirkel, sondern dass das einfach eine Fähigkeit wird, die im Prinzip jedem zugänglich ist. Und wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass eigentlich wir ja alle diese Fähigkeiten haben, nur wir verschlafen, zumindest die drei Teile verschlafen wir ziemlich. Da kommen wir gerade bis zum Vorstellungsbild und da haben wir auch schon gesehen, es ist schon das ziemlich blass. Aber wir hätten das nicht, wenn wir nicht die Fähigkeit zur Imagination hätten. Und dahinter steht die Inspiration. Weil wir malen eben nicht in der Imagination einfach, indem wir blind irgendwas auf die Seelenleinwand schmeißen, sondern das hat schon sehr wohl einen Zusammenhang. Da steckt die Inspiration dahinter. Oder abgeblasst in unserem Denken ist es der Begriff. Ich habe den Begriff einer Pflanze. Na, jetzt fragst du mal, was die Leute denken bei dem Begriff Pflanze. Ja, man erkennt es, aber dann ist es nicht viel mehr als ein Wort, Pflanze. Ich habe das ja öfters gesagt, wenn ich wirklich ein bisschen was erleben will, dann muss ich mindestens bis zur Urpflanze von Goethe gehen und die erleben. Das heißt, so ein intensives Bild habe, dass ich sehe, wie da ein Gebilde ist, aus dem alle Pflanzen entstehen können. Das ist ganz bewegt. Das ist eine Imagination, aber es zeigt mir noch mehr, es zeigt mir, wie die ganzen Teile alle zusammengehören. Dadurch ist es Pflanze, nur wenn das da ist. Das ist ein unheimlich reiches Erlebnis. Eigentlich ein Erlebnis der gesamten Pflanzenwelt in einem Bild. In einem bewegten Bild. Dann habe ich ein bisschen eine Idee von dem, was eigentlich ein Begriff in Wahrheit ist. Das ist fast nur ein Wort, eine Bezeichnung für Gegenstände, die ich halt als gleichartig wiedererkenne. Das ist ja eine völlige Abstraktion. Naja, Pflanze, wir kennen
es. Hat etwas Gleiches an sich, dass man es als Pflanze
kennt. Aber da weiß ich von einer Pflanze im Grunde noch gar nichts. Das ist also völlig abstrakt im Grunde. Also da wird es aber dann wesentlich konkreter und dann wirklich in den geistigen Kern mit der Intuition, da schlüpfe ich in das hinein, ich werde Pflanzenwesen. Das heißt, weil was steckt denn dahinter? Die Urpflanze. Naja, da stecken geistige Wesenheiten dahinter. Es gibt ja die Gruppenseelen, gibt es bei Mineralien, gibt es bei Pflanzen, gibt es bei Tieren und da gibt es aber auch noch Hierarchien von Gruppenseelen, weil es ist nicht so einfach. Also im Großen gibt es die Gruppenseele der ganzen Pflanzenwelt. Das ist die übergeordnete, das ist dann die Wesenheit, die hinter der Pflanze steht. Und mit der Wesenheit, in die kann ich hineinschlüpfen. Dann kann sich sozusagen in mir oder ich in ihr etwas von dem Wesen erfahren. Aber da gibt es absolut diese Trennung nicht mehr. Also, wenn man glaubt, ein geistiges Wesen erkennt man in seinem wirklichen Kern, in dem man ihm gegenübersteht, dann stimmt das auf der obersten Ebene nicht mehr. Sondern da wäre ich identisch. Ich denke den Engel, der Engel denkt mich. Das ist der wichtige Punkt. Und da ist es absolute Wirklichkeit. Da ist die höchste Stufe der Wirklichkeit. Da ist es im Gegenstandsbewusstsein, ist es die schwächste Stufe der Wirklichkeit. Da wird es immer intensiver. Aber wir gehen bei allem, was wir tagtäglich erkennen, immer durch diese Stufen durch, und wir verschlafen die drei Ebenen da oben. Wir verschlafen. Wir würden keine Pflanze erkennen, nach keiner Definition, die in irgendeinem Biologiebuch steht, wird man Pflanze erkennen. Das wird man nie, wenn man nicht wirklich dahinter das alles hätten. Darum verstehen wir es eigentlich. Und das wirkt schon, wenn man es als kleines Kind erstmal erkennen, Pflanzen, dann steht das schon dahinter. Es schlaft halt. Wir kriegen es nicht bewusst mit, aber es ist notwendig dazu, dass wir überhaupt etwas als Pflanze erkennen. Wir würden es nie erkennen sonst. Alles, das ist drinnen. Wir haben die Inspiration dazu, wir haben die Imagination, aber alles unter der Oberfläche des Bewusstseins. Und der geistige Schulungsweg ist nichts anderes, als das, was immer da ist, ins Bewusstsein zu heben. Nichts anderes. Das ist, was immer da ist. Darum sage ich, alle Menschen sind hellsichtig, natürlich, selbstverständlich. Alle verkehren so eng mit geistigen Wesen, dass sie mit ihnen identisch werden, in sie hineinschlüpfen. Mit allen. Mit allen geistigen Wesen, die uns umgeben. Tun wir das. Allen, denen wir begegnen, sozusagen, die für unseren Schicksalsweg in irgendeiner Weise relevant ist. Aber wir schlafen, Tiefschlaf. Also da haben wir gerade so ein bisschen die Übergangsdienst, aber da geht es schon mehr ins Äußerliche hinein. Und hier und da schwappt was von der anderen Seite auch hinein, aber da, das ist marginal. Also es geht eigentlich nur darum, die Dinge, die immer da sind, ans Bewusstsein zu heben. Das ist ganz simpel ausgedrückt der Schulungsweg. Und man kann mit einfachsten Dingen anfangen. Wir haben schon gesehen, wir haben uns die Statue einmal angeschaut, und der Steiner, wie schaffe ich denn das, einmal genau hinschauen überhaupt? Nicht nur, ah ja, ich weiß nicht, der Steiner, ja, aber wie schaut das jetzt konkret aus? Welche Glanzflecken sind drauf? Wie ist das Material? Die ganzen Dinge. Dann tut man sich nämlich schon etwas leichter, ist in der inneren Vorstellung zu reproduzieren. Wenn ich so einmal hinschaue, dann Vorstellung, naja, einen Steiner habe ich gesehen. Verbalisieren kann ich Bild, ja, ein Mensch halt. Ja, mit einem langen Mantel, also mit so einem halblangen Mantel. Viel mehr bleibt nicht über im Grunde. Und das kann man aber verstärken. Das, schon rein am sinnlichen Wahrnehmen kann man das verstärken. Wenn man sagt, ich schaue mir bewusst die einzelnen Details an. Ich interessiere mich jetzt gerade für die Gesamtgestalt. Wie glänzt denn das? Wie glänzt das Metall? Was ist da für ein Faltel? Jedes für sich. Da kann man tagelang üben. Und man wird sehen, dass man dann schneller und leichter sich wirklich ein inneres Vorstellungsbild machen kann. Und dann, das wird immer noch lückenhaft sein. Dann kann ich anfangen, mir das durch Fantasie zu ergänzen. Das ist eine ganz gute Sache. Dann weiß ich zwar, wird nicht ganz mit der Realität stimmen, aber es ist schon eine Übung. Weil ich muss das Bild innerlich malen. Jetzt male ich es halt mit Fantasie. Es wird halt dann mit der Zeit getreuer. Aber das kann man üben. Und damit habe ich schon eine gute Vorstufe, diese bildschaffenden Kräfte zu schulen einfach. Also man kann andere Sachen machen, man kann sich rein in Farbvorstellungen, also farbiges Quadrat oder ein Kreis, einmal ins Auge fassen und einmal nur konzentriert auf das Rot zum Beispiel, oder Grün oder Blau schauen, was passiert da, dann sieht man vielleicht, wenn das auf einer weißen Wand ist, dass da eigentlich immer die Gegenfarbe. Das ist immer die Gegenfarbe dabei. Wenn ich ein bisschen die Augen bewege, hat das immer irgendwo einen grünen Saum, das Ding, die Gegenfarbe ist immer dabei. Also ich habe niemals ein rotes, nicht eigentlich im Grund, weil das ganze Rot ist ja überdeckt von der Gegenfarbe, ganz leise, es ist ein Hauch drüber. Ich sehe gar nicht das Rot rein pur, sondern ich sehe es immer überhaucht von der Gegenfarbe, die mein Auge erzeugt.
Aber Menschen, die viel Fernsehen, haben die Gegenfarbe gar nicht.
Ja, ja.
Ja.
Richtig.
Zum Beispiel, ja.
Richtig, ja, ja. Richtig. Naja, und dann kann ich mal anfangen, das Ganze jetzt wieder Augen zu und nur mehr als Vorstellungsbild, einmal als Erinnerungsbild. Und das kann ich weiter steigern bis zur Imagination, das Wesen des Roten zu erkennen. Einmal nur als Imagination. Das ist noch was anderes als das innere Vorstellungsbild. Zu spüren, bei Goethe ist das so schön angedeutet, in dieser sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben. In die muss ich mir jetzt, in die Wirkung des Roten, diese Kraft des Roten, in die muss ich mir versenken. Und wenn ich die habe, dann habe ich einmal als erstes die Imagination des Roten. Dann habe ich nämlich nur das rein seelisch-geistige, das sinnliche Rot, habe ich ausgeschalten. Aber das, was als seelische Kraft drinnen steckt in dem Rot, das halte ich jetzt fest. Aus dem wird es auf erster Stufe die Imagination. Also das heißt die Kraft des Roten, die Seelenkraft des Roten. Wenn ich jetzt, das kann ich nur mehr erleben, ich kann es nicht mehr kommunizieren. Wenn ich es kommuniziere, komme ich sofort wieder zu dem, okay, steht das Rot vor mit einem äußeren sinnlichen Rot. Weil es wird nicht passen, wenn es jetzt gelb dasteht. Also es wird gemäß sein, die Imagination zu verbildlichen, zu versinnlichen durch etwas Rotes. Aber das Erlebnis ist ein anderes. Trotz allem. Aber das ist nicht mehr in Worte zu fassen, weil ich kann auch nur sagen, ich erlebe ein Rot. Was soll ich sagen? Aber das eigentliche Erlebnis ist trotzdem was anderes. Und das ist dann stärker, aber als das innere Vorstellungsbild, ja, es ist sogar stärker als das äußere Rot, das ich dann erlebe. Weil diese Seelenkraft dann so eine Intensität kriegt, dass ich, wenn ich äußeres Rot sehe, das ist eine Kleinigkeit dagegen. Das ist unwirklich, viel unwirklicher, viel weiter weg, weil da tauche ich in den Geist des Roten langsam ein. Aber natürlich dann Inspiration, wie hängt das jetzt mit anderen Farben? Das Rot ist ja nicht als Kraft nie alleine irgendwo. Das ist ja jetzt auch eine Abstraktion, wenn ich nur das heraushebe. Es hat ja eine Tendenz, das kann ins Orange gehen, das kann ins Gelb gehen. Und auch das Grün ist aber was dagegen gesetzt ist. Also diese Dinge zu erleben, wie reagiert dieses Rotwesen auf verschiedenste Dinge in der Umgebung, dann komme ich langsam zur Inspiration. Und wenn ich ganz eintauche, bin ich da in der Intuition, dann bin ich rot. Ich bin rot. Das ist jetzt nicht politisch gemeint, aber sonst nicht. Sondern ich bin jetzt rot. Ich bin das Wesen rot. Ich erlebe mich als das Rot.
Aber du musst dir dann eine Vorstellung erschauen, ne? Und sonst kann ich mir das erleben.
Naja, von dem haben wir ja zusammen ausgegangen. Ja, von dem sind wir ausgegangen. Aber das, gerade das Äußere wird aber dann nach und nach.
Das ist ja viel abgedreht.
Ja. Ja, jetzt wird es schon ziemlich warm. Ja, jetzt ist es aus, ja.
Das ist
Ja, mir ist das schon mal schön, ja, wenn die Schale nach der Autos aufgelegt.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, lassen wir es dann mal bewenden. Ich weiß, also das sind wirklich sehr schwierige Fragen. Das sind sehr grundlegende, aber zugleich sehr weitreichende Dinge. Da steckt nämlich alles drinnen und das ist, wenn man das studiert, sieht man wirklich, in den allerersten Schriften von Steiner ist die ganze Anthroposophie drinnen. Sie ist drinnen, von Anfang an. Obwohl es dann nicht einmal ihm selber noch bewusst war, dass die ganze Welt von Anthroposophie war noch kein Red. Aber es ist drinnen, es steckt drinnen. Es differenziert sich dann noch immer mehr davon bewusst wird. Am Anfang ist nur Sinneswahrnehmung und das Denken. Und das Denken, die Begriffe kommen durch Intuition. Das ist schon in der ersten Schrift drinnen. Die Intuition gliedert sich dann langsam immer mehr auf, dass es dann noch verschiedene Stufen gibt. Von Imagination, Inspiration zu eigentlicher Intuition. Und die Außenseite bleibt auch da.
Weil sonst hätte er seinen Weg nicht erkannt.
Ja, ja.
Wenn er das nicht schon in sich gehabt hätte, gell?
Natürlich, ja. Natürlich.
Er hat ja auch sich alles angeschaut vorher und dann, was nicht gestimmt hat, ist er weitergegangen.
Ja, genau.
Schon. Dann vielen Dank.
Nichts zu danken.